بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم الله سيز على بانس ومهاتسين الله سيزيق نحال بمهاتس جائز للمخوفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بإذن الله سبحانه وتعالى لسا كبت إخلاص كبت لسا أنزا فيسن فمات نتسجن فيسن الله عز وجل أنزا وزن فجيبن دوش ديزاس كدنكن عن إيم سبحانه وتعالى. gerade da wir uns hier in einer der Moscheen Allah Azza wa Jal befinden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung machen, sodass Allah subhanahu wa ta'ala unsere Stellung bei ihm erhöht und unser Ansehen, dass wir bei ihm ein Ansehen gewinnen, seine Zufriedenheit erlangen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von seinem Zorn entfernen und von seiner Strafe. Allahumma amin. Meine lieben Geschwister, inshallah ta'ala beginnen wir heute mit dem zweiten Unterricht über die Erläuterung des Tahawiyya-Textes und der Aqida von Ahl Sunnah wal Jama'a. Und wir machen weiter mit dem Vorwort, bi'idhnillahi ta'ala, bevor wir heute, bi'idhnillahi ta'ala, uns vornehmen, den ersten Satz aus dieser Tahawiyya dann zu besprechen. Zunächst einmal die Grundlagen der Religion, was man im Arabisch als Usuluddin bezeichnet, sind zweifellos das Edelste, womit man sich überhaupt beschäftigen kann. Denn eine Wissenschaft, welche auch immer, ist edel entsprechend oder gewinnt an Wert oder verliert an Wert, je nachdem, wovon sie handelt. Und da es hier um die Religion Allahs geht, in erster Linie um unseren Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala, ist es dementsprechend das Thema der Aqidah, der edelste Teil überhaupt an Wissenschaft oder die edelste Wissenschaft, die man sich überhaupt vorstellen kann. Denn letztendlich geht es um, wenn wir unsere Religion erlernen wollen, um zwei wesentliche Dinge. Einmal, woran haben wir zu glauben? Und zweitens, was haben wir zu tun? Und beides ist nichts anderes als das richtige Verständnis aus den Offenbarungsquellen und dementsprechend, das Verständnis auf Arabisch wird ja Al-Fiqh, und dementsprechend bezeichnet man sowohl das Thema der Aqidah als das richtige Verständnis, als Fiqh, und ebenso auch den allseits bekannten praktischen Regelungen unserer Religion, was man auch als Fiqh bezeichnet, und das erste als den großen Fiqh, Al-Fiqh Al-Akbar, und das zweite als in Anführungsstrichen den kleinen Fiqh, weil es beim einen um das geht, woran man zu glauben hat, was man in seinem Herzen zu verinnerlichen hat, und das zweite ist, der kleine Fiqh ist eine Konsequenz und das Resultat oder das, was sich ergibt aus dem großen Fiqh. Denn woran wir zu glauben haben, unser Aqidah, ist, es gibt nichts Wichtigeres in der Religion als das. Denn durch diesen Glauben lebt unser Herz. Durch diesen Glauben ist unser Herz lebendig, und dieser Glaube, den wir in unserem Herzen haben, ist zweifellos der Motor und unser Ansporn, Gutes zu tun. Und es gibt auch in diesem Leben keine Wonne und keine Zufriedenheit und keine Ruhe im Herzen, es sei denn, wenn der Diener Allahs Azza wa Jal seinen Herrn, den er anbetet und der ihn erschaffen hat, kennt. Ihn selbst kennt, egal ob es um ihn geht, wenn wir über ihn als über sein Wesen sprechen oder über seinen Namen sprechen, über seine Eigenschaften sprechen, subhanahu wa ta'ala, oder über seine Taten sprechen oder auch über seine Gesetzgebung sprechen, was er von den Menschen letztendlich verlangt hat zu tun. Ohne dieses Wissen um den Schöpfer, ohne dieses Wissen um das Ziel des Lebens, ohne die Fragen beantworten zu können, woher komme ich, warum bin ich hier und wo werde ich hingehen, wird der Mensch niemals Zufriedenheit in seinem Herzen und Ruhe empfinden. Und deswegen ist es das A und O, dass man sich beschäftigt mit dieser Aqida, mit diesem Glauben der Ahl Sunnah wal Jama'a, was letztendlich Allah subhanahu wa ta'ala für uns verlangt hat. Beim Glauben an Allah und an seinen Propheten und die anderen Säulen des Glaubens gibt es Aspekte, die jeder Mensch logisch nachvollziehen kann. Aber bis ins kleinste Detail kann man sicherlich nicht alles wissen. Und deswegen war es notwendig, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Gesandten geschickt hat, damit sie uns über unseren Herrn aufklären und damit sie uns erklären, wie wir unseren Herrn anzubeten haben. Man kann durch logisches Überlegen darauf kommen, dass es einen Gott gibt. Man kann auch darauf kommen, dass niemand der Anbetung würdig ist, außer diesem einzigen Wesen. Aber die Frage ist, wie möchte dieser Herr angebetet werden? Was ist erlaubt? Was ist verboten? Was mag er? Was verabscheut er? All diese Fragen im Detail kann niemand dir beantworten, außer Allah Azza wa Jalla selbst, indem er es einem seiner Gesandten und Propheten mitteilt. Und da kommen wir auch schon zu den wesentlichen Aufgaben dieser Gesandten und Propheten Allahs. Wir werden natürlich noch ausführlich über diese Sachen sprechen. Aber die wesentliche Aufgabe eines Gesandten Gottes, auf Arabisch Mursal oder Rasul, ist doch, dass er zum einen uns diesen Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala aufzeigt. Denn der Glaube an Allah, das war nicht das Problem. Wie manche Propheten sagten zu ihren Völkern, Afillahi shak, gibt es etwa über Allah Zweifel? Deswegen, das Problem war nicht das. Das Problem war, wie findet man seinen Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala? Und so war in jeder Zeit der jeweilige Prophet der Weg, der einen zu Allah geführt hat. Und die zweite Frage ist, was erwartet uns, wenn wir diesen Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala beschreiten? Also wenn wir diesem Propheten folgen, wie er es uns vorgemacht hat, was können wir bei Allah Azza wa Jal nach dem Tod oder auch schon während unseres Lebens von ihm subhanahu wa ta'ala erwarten? Was erhoffen wir uns bei ihm? Das sind die zwei wesentlichen Aufgaben der Gesandten letztendlich. Wenn man an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt oder an alles, woran man letztendlich zu glauben hat, dann glaubt man entweder allgemein oder detailliert und verlangt von einem Muslim in erster Linie ist was? Ist der allgemeine Glaube. Mit dem allgemeinen Glauben meinen wir, wie zum Beispiel, dass man an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt, dass er, also wenn wir über den Glauben an Allah azza wa jalla sprechen, dass wir an Allah subhanahu wa ta'ala glauben und zum Beispiel sagen, wir glauben an alle seine Namen. Ein Muslim glaubt an alle Namen, über die Allah und sein Prophet sallallahu alaihi wasallam uns berichtet haben. Aber im Detail kann es sein, dass der eine manche Namen kennt und die meisten Namen nicht kennt. Oder er kennt die meisten Namen und einige Namen kennt er nicht. Kann auch sein, dass er nur einen Namen Allahs kennt. Allah. Vielleicht kennt er nicht Ar-Ra'uf, Ar-Rahim. Vielleicht sind diese Worte ihm nicht bekannt oder diese Namen ihm nicht bekannt. Das nennt man detailliertes Wissen. Dieses detaillierte Wissen ist grundsätzlich keine Bedingung für den Iman. Denn wenn das Bedingung für den Iman wäre, dann wären ja nur die gelehrten Gläubigen. Aber der Prophet ﷺ hat nicht von jedem einzelnen Muslim verlangt, dass er jedes Detail bis ins Letzte weiß. Und es hängt auch oft davon ab, ob man es mitgeteilt bekommen hat. Wenn ich lese über Allah im Koran al-Karim, dass er uns eine bestimmte Eigenschaft über sich mitteilt, dann glaube ich daran. Und hier sehen wir, und wenn ich das nicht gelesen habe im Koran al-Karim, dann kann ich nur allgemein daran glauben, aber nicht detailliert. Und hier sehen wir sehr schön den Zusammenhang zwischen dem Iman und dem Wissen. Und dass man nur Iman haben kann, wenn man auch entsprechendes Wissen hat. Also ohne Wissen kann man kein Iman haben. Denn woran sollst du denn glauben, wenn du kein Wissen hast? Und deswegen sind diejenigen Menschen, die bei Allah subhanahu wa ta'ala die höchste Stellung einnehmen, die Ulama, weil sie eben das meiste Wissen haben. Insofern unterscheiden wir zwischen dem allgemeinen Iman, al-Iman al-Mujmal, und al-Iman al-Tafsiri, das heißt der detaillierte Iman, der zur Pflicht wird, sobald man etwas erfährt. Sobald du einen Hadith erfährst über den Propheten, in dem er über Allah spricht oder etwas im Koran liest, dann glaubst du daran. Ansonsten vorher sagst du, sobald ich was darüber erfahre, glaube ich daran. Das nennt man den allgemeinen Iman. Und dieser detaillierte Iman, wie gesagt, hängt davon ab, was man über Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Gesandten, was der Gesandte über Allah also berichtet, was man davon erfahren hat. Was den Koran al-Karim angeht, was praktisch gesehen, der Koran al-Karim ist
hinsichtlich seiner Seitenanzahl begrenzt. Das heißt, wir wissen, wo der Koran Karim beginnt und wo er endet. Er beginnt mit der Fatha, endet mit Surat An-Nas. Aber was ist mit der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Bis zur heutigen Zeit gibt es kein Werk, das alle Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam in einem Buch miteinander vereint hat. Insofern ist es ein Ding der Unmöglichkeit, dass jemand an jedes einzelne Detail glaubt über Allah subhanahu wa ta'ala. Damit meine ich auch nicht nur über ihn, sondern seine Eigenschaften, sondern auch in Bezug auf seine Gesetzgebung und so weiter und so fort. Allah subhanahu wa ta'ala wird weder von den ersten Menschen, angefangen von Adam, bis zu den letzten Menschen, keine andere Religion akzeptieren, außer diejenige, die mit dem übereinstimmt, was seine Gesandten uns mitgeteilt haben. Und wenn wir über den Glauben an Allah Azza wa Jal sprechen, dann müssen wir nicht nur an das glauben, was die Gesandten über Allah berichtet haben, bestätigend, sondern auch das verwerfen und leugnen, was auch die Gesandten Allahs Allah gegenüber verworfen und geleugnet haben. Was meine ich damit? Bestätigend alle Eigenschaften, die Allahs Gesandte über seinen Herrn erwähnt hat. Wie zum Beispiel, dass er subhanahu wa ta'ala der Gnadenvolle ist, Ar-Rahman. Oder wie Allah subhanahu wa ta'ala ist, Al-Karim, der Großzügige und so weiter und so fort. All diese Sachen hat der Prophet über seinen Herrn bestätigend erwähnt. Es gibt auch das Gegenteil, es gibt auch Eigenschaften, die er seinen Herrn abgeschrieben hat. Wie zum Beispiel, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Ihn ergreift weder Schlummer noch Schlaf. Das heißt, diese Eigenschaften verwerfen wir. Warum? Weil sie mangelhafte Eigenschaften sind. Und nur der Iman kann an Allah nur vollkommen werden, wenn man sowohl das eine macht, als auch das andere. Und so sagte, und deswegen fassen wir zusammen, unser Glaube an Allah Azza wa Jal ist so, wie die Gesandten es uns berichtet haben. Und deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala am Ende von Surat As-Saffat, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Das heißt, sinngemäß übersetzt, oder stellst du mir die Ayat vor? Wasalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Das heißt, sinngemäß übersetzt, Allah ist frei, unser Herr, du bist frei, was ist, Herr der Allmacht, erhaben bist du über alles, was sie über dich erdichten oder womit sie dich beschreiben. Du bist erhaben über alles, womit sie dich beschreiben. Yasifun kommt von Wasf, ist die Beschreibung. Und dann sagt er subhanahu wa ta'ala, wasalamun ala al-mursalin. Das heißt, der Friede, die Unversehrtheit seien auf den Gesandten. Warum auf den Gesandten? Weil natürlich, wer ist im ersten Satz gemeint? Hocherhaben ist Allah über das, womit sie ihn beschreiben. Damit sind die Kafirun gemeint. Und was sie über Allah subhanahu wa ta'ala erlügen. Und der Friede sei auf den Gesandten. Warum? Weil das, der Friede oder die Unversehrtheit sei auf den Gesandten, weil das, was sie über Allah subhanahu wa ta'ala berichten, frei ist von jeglicher Unversehrtheit und frei ist von jeglicher Art von Mangel. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala sich selbst gelobt und sich das Lob alleine zugeschrieben, gesagt, Alhamdulillah, das heißt, alles Lob wird Allah dem Herrn der Welten, weil er eben den vollkommenen Lob verdient in jeglicher Hinsicht. Auf diese Art und Weise, so einfach es auch klingt und so banal es sich auch anhört, war der Glaube der ersten Generationen, angefangen mit der Generation des Propheten sallallahu alaihi wasallam, nämlich seine Gefährten, seine Sahaba und danach die Tabi'un. Natürlich werden wir über diese verschiedenen Generationen auch im Laufe des Aqidah-Textes näher eingehen. Aber das war der Glaube von ihnen. Also es war ein sehr einfacher Glaube. Sie haben das geglaubt, was Allah und sein Gesandter über Allah subhanahu wa ta'ala berichtet haben. Und genau das haben sie auch den Menschen danach genauso vermittelt und genauso weitergegeben, indem sie sich an die Anordnungen und Vorschriften ihres Propheten sallallahu alaihi wasallam gehalten haben. Denn Allah sagt im Koran Karim, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Und diese Ayah kann man als, auf mehr als eine Art und Weise übersetzen, aber entscheidend ist eben, Allah sagt zu seinem Propheten, قُلْ sprich, هَذِهِ سَبِيلِي. Diese Ayah طبعاً ist eine Ayah, darüber kann man sehr, sehr lange reden, aber entscheidend ist, es heißt, sprich, das hier ist mein Weg, ich rufe zu Allah aufgrund eines klaren Beweises oder mit klarer Einsicht auf, sowohl ich als auch diejenigen, die mir folgen. Und in dieser Ayah gibt es wichtige Aspekte, unter anderem der erste Wort, das Allah sagte, قُلْ. Genauso wie er sagte, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ. Warum? Weil dieser Imperativ impliziert, dass der Glaube eine vorgeschriebene Angelegenheit ist. Du hast so zu glauben, wie es dir vorgegeben wird. Denn grundsätzlich bezieht sich der Glaube auf was? Auf Dinge, die verborgen sind. Wenn du denkst an die Engel, wenn du denkst an das Paradies, an die Hölle, an den letzten Tag, an Allah Azza selbst, er ist Al-Batin, subhanahu wa ta'ala, das heißt, der absolut Verborgene, subhanahu wa ta'ala, den niemand sehen kann, ja, in dieser Welt. Deswegen ist dieser Glaube, dieser Aqidah in erster Linie etwas, was sich auf Al-Ghaib bezieht. Und deswegen sagt Allah im Quran Karim am Anfang, die erste Eigenschaft der Gläubigen, der Gottesfürchtigen ist, الذين يؤمنون بالغيب, diejenigen, die an das Verborgene glauben. Insofern sagte Allah, قل, das ist mein Weg. Zweitens, sprich, das war der erste Satz. Zweitens, das ist mein Weg. Insofern hat der Prophet a.s. dir den Weg vorgezeichnet. Und es gibt keinen Spielraum für Eigeninitiativen. Wenn du den Weg beschreiten möchtest, der zu Allah führt. Denn es gibt viele Wege. Und am Ende jeden Weges befindet sich ein Satan, der zu diesem Weg aufruft. Aber es gibt nur einen geraden Weg. Und diesen muss man dir zeigen. Denn du hast nicht in dieser Welt schon einmal gelebt und bist schon auferstanden und schon mal hat man mit dir abgerechnet. Du weißt das alles nicht. Deswegen brauchst du jemanden, der dir diesen Weg vorzeichnet. Und der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam hat diese Botschaft auf deutlichste und vollkommenste Art und Weise verkündet. Und warum sagen wir das so deutlich? Weil wenn wir erfahren werden im Laufe der Unterrichte verschiedene andere Glaubensrichtungen und erfahren werden über Menschen, die vom Weg abgeirrt sind, dann wie erkennt man die Wahrheit? Die Wahrheit ist ganz einfach. Man kehrt zurück zu dem, was Allah und sein Gesandter gesagt haben. Und wenn man das, was neu erfunden worden ist, dort nicht vorfindet, dann schadet es uns auch nicht, darüber nichts zu wissen. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, wir können nicht anders glauben, als dass unser Prophet alaihi wasallam die Aspekte des Glaubens, die uns zum Erfolg führen bei Allah subhanahu wa ta'ala, klar und deutlich gemacht hat. Wenn jemand sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist verstorben, ohne dass er den Menschen klar gemacht hat, woran sie zu glauben haben, der ist weit ab in die Irre geirrt. Das heißt, wir müssen uns darüber einig sein, dass der Prophet a.s.w. uns nicht im Dunkeln gelassen hat, sondern dass er nicht nur die Botschaft übermittelt hat, sondern sie auch deutlich und klar gemacht hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in manchen Ayat, dass wir an ihn zu glauben haben. In anderen Ayat erklärt er deutlich, was damit gemeint ist. Insofern, das ist die klare Darlegung der Ayat. وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns erstens nicht im Dunkeln gelassen, sondern es deutlich gemacht. Und dann hat er noch uns alaihi salatu wasallam eine Frohbotschaft mitgeteilt, dass diese Wahrheit, die er uns überbracht hat, immer unter bestimmten Menschen vorhanden sein wird. Es wird also niemals eine Zeit kommen, in der ein gläubiger Mensch nach der Wahrheit sucht oder jemand, der die Wahrheit suchen möchte, Bücher aufschlagen muss, um herauszufinden, was Allah und sein Gesandter wollen, weil es niemanden mehr gibt, der danach handelt. Das gibt es nicht. sondern der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns garantiert, dass es immer Menschen geben wird auf der Welt, und das muss nicht an einem bestimmten Ort sein, die können auch zerstreut sein auf der Welt, dass es immer Menschen geben wird, die der Wahrheit folgen. Egal, ob das in der Aqidah ist oder Al-Fiqh ist oder wo auch immer. Immer. Und der Beweis dafür ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam in Sahih Muslim und anderswo. Er sagte: La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqq la yadurruhum man khadalahum. Das heißt, es wird immer eine Gruppe von meiner Umma geben, die sich deutlich oder erkennbar auf der Wahrheit befindet, und es wird sie nicht stören, dass andere sie im Stich gelassen haben. Und so soll es uns auch nicht stören, liebe Geschwister, wenn andere uns im Stich lassen, wenn wir der Wahrheit folgen. Und hier auch ein kleiner Hinweis darauf, die Wahrheit zu folgen, weil das ein bisschen pauschal vielleicht klingen mag. Die Wahrheit zu folgen bedeutet nicht in diesem Fall, oder dieser Hadith bedeutet nicht, dass es bestimmte Menschen gibt, die immer in jeder Hinsicht der Wahrheit folgen. Nein. Wir sagen, von Aspekt zu Aspekt unterscheiden wir. Es kann sein, wenn wir über den Glauben an Allah Azza wa Jalla sprechen, finden wir eine bestimmte Gruppe, die diesen Iman richtig verinnerlicht hat. Und wenn wir dann über den Glauben an die Engel sprechen, müssen das nicht genau die gleichen Personen sein. In jeder Angelegenheit kann es sein, dass der eine Recht hat und der andere Unrecht hat. Mal mehr, mal weniger. Deswegen müssen wir deswegen gibt es keine Person, die durch und durch immer die Wahrheit spricht. Das gibt es nicht nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das gibt es nicht. Zu denjenigen Gelehrten, die inshallah ta'ala diese Wahrheit uns niedergeschrieben haben, woran ein Muslim zu glauben hat, gehört eben Imam Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah ta'ala, über den wir schon eingangs gesprochen haben im ersten Unterricht und gesagt haben, dass er 239 geboren ist und 321 rahimahullah ta'ala gestorben ist. Und er hat uns zusammengefasst, also wie gesagt, er ist ein Gelehrter des 4. Jahrhunderts, eine Zeit, in der schon die eine oder andere Sekte aufgetaucht ist. Und das war ja auch Anlass letztendlich, der Grund, warum man solche Aqidah-Texte geschrieben hat. Denn jeder beruft sich auf den Koran kennen. Jeder beruft sich auf die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber sobald etwas Neues entsteht, sobald eine neue Bewegung entsteht innerhalb der Aqidah oder innerhalb irgendeiner islamischen Wissenschaft, ist es die Aufgabe der entsprechenden Gelehrten, die Grenzen zu beschützen, dass da niemand kommt und die Religion von innen verändert. Und deswegen hat Imam Abu Ja'far rahimahullah ta'ala es sich zur Aufgabe gemacht, niederzuschreiben, was manche Imame rahimahumullah ta'ala glaubten, und dazu hat er sich berufen auf die Aussagen von, eben weil er eben selbst hanafitischer Gelehrter war, wie wir erfahren haben. Er war zuerst mal Schafi'i, dann ist er Hanafi'i Gelehrter geworden. Und so hat er den Glauben aufgeschrieben von den Imamen Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala al-Kufi, und seine berühmten Schüler Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim al-Himyari al-Ansari und Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen barmherzig sein, zufrieden sein. Und er hat aufgeschrieben, was sie an Glaubensgrundsätzen verinnerlicht haben und womit sie Allah subhanahu wa ta'ala angebetet haben. Denn je mehr Zeit vergeht nach der Entsendung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, desto mehr Bid'a, also Neuerungen entstehen und werden erfunden, und desto mehr Verfälschungen treten auch auf. Und diese Verfälschungen auf Arabisch Tahrif, die gibt es nicht nur in der Aqidah, auch wenn das jetzt das Gegenstand unseres Themas ist, sondern Verfälschungen gibt es auch in anderen Wissenschaften. Und deswegen, wie gesagt, brauchen wir diese Grenzwächter. Diese Grenzwächter, damit meine ich die Ulama, rahimahumullah, die in jeder Wissenschaft, ob das in Tajweed ist oder ob das in Hadith ist oder ob das in Fiqh ist oder in der Aqidah ist, die den Leuten ihre Grenzen zeigen und sagen, stopp, da fängt jemand an, etwas Neues in die Religion einzuführen. Und dann warnt man davor, dass die Religion Und das ist ein, das gehört zum Schutz, den Allah subhanahu wa ta'ala auf diese Religion gelegt hat. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Wir haben die Ermahnung herabgesandt und wir werden sie auch bewahren. Denn, und das ist eine Aufgabe der Ulama, die Religion zu bewahren mit der Erlaubnis Allahs azza wa jall, weil der einfache Muslim, der kein Wissen hat, wird nicht unterscheiden können oder öfter nicht unterscheiden können zwischen einer Verfälschung und einer anderen Meinung. Oder anders ausgedrückt, manchmal auf Arabisch Tahrif, die Verfälschung, und eine Meinung oder eine Uminterpretation einer Sache, At-Ta'wil, und er wird damit Probleme haben, weil er eben nicht fest gegründet ist in seinem Wissen. Ein wichtiger Grundsatz bei unserer Aqida lautet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam für alle Menschen entsandt worden ist. Allah sagte: "Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wir haben dich im Wesentlichen als Barmherzigkeit oder als Gnade für die Erdbewohner entsandt. Und Allah sagte: "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaykum jami'a." Sprich, o ihr Menschen, ich bin der Gesandte Allahs zu euch alle. Was wollen wir daraus ableiten? Daraus wollen wir ableiten, dass diese Glaubensaspekte, woran ein Muslim zu glauben hat, wenn der Prophet gesandt worden ist zu jedem Menschen, dann muss dieser Glaube auch so einfach sein, dass jeder gesunde Mensch es verstehen kann. Das ist ein sehr wichtiger Grundsatz. Wenn dieser Glaube ein Glaube ist für alle Menschen, dann muss dieser Glaube auch so einfach sein, dass jeder gesunde Mensch ihn verstehen kann. Ansonsten jemand, der nicht gesund ist, der ist dann auch nicht mukallaf, also gesund, geistig gesund ist, der ist nicht mukallaf und das ist auch dann nicht Gegenstand der Diskussion. Aber wenn jemand gesunden, einen gesunden Menschenverstand hat und diesen Glauben verstehen will, dann kann er ihn auch verstehen. Und der Beweis dafür ist natürlich, dass der Prophet a.s.w., wie gesagt, alle Menschen angesprochen hat. Die gelehrten Menschen, sowohl die jüdischen als auch christlichen Gelehrten seiner Zeit, als auch die einfachen Menschen, die aus der Wüste zu ihm gekommen sind, weil sie erfahren haben, dass er ein Prophet ist und ihm anschließen, sich ihm anschließen wollten, die Schahade gesprochen haben und später wieder zu ihrem Stamm zurückgekehrt sind mit dem, was sie vom Islam gelehrt haben. Wie Leute wie Malik ibn Fayrith oder Laqid ibn Sabra oder andere radiallahu ta'ala anhum, die nur eine bestimmte Anzahl von Tagen beim Propheten waren, alayhi salatu wassalam, zurückkehrten als Muslime und ihrem Volk das am Islam beibrachten, was sie kannten. Also können komplizierte Angelegenheiten quasi nicht vorkommen. Komplizierte Angelegenheiten, die ein Muslim, ich rede nicht davon, dass man alles bis aufs kleinste Detail verstehen muss. Nein, ich rede hier vom Iman al-Mujmal, das heißt der allgemeine Iman, der undetaillierte Iman. Weil natürlich gibt es Dinge, die in der Religion nur die Gelehrten wissen. Und natürlich gibt es Dinge in der Religion, die niemand weiß, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist aber nicht der Punkt. Der Punkt ist, der Glaube von Ahle Sunnah al-Jama'ah ist ein Glaube, der mit dem Verstand übereinstimmt und einfach zu verstehen ist und vor allem, allem voran, deutlich im Buch steht. Deutlich im Buch Allahs und des Sunnas des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam steht. Wir brauchen also nicht die Texte dreimal zu biegen, um letztendlich zu dem zu kommen, woran wir glauben wollen. Nein, der Glaube ist klar und deutlich. Im Gegensatz zum Glaube von anderen Sekten, die dem Islam zugeschrieben werden, die deren Glaube eben nicht so klar und deutlich im Koran oder in der Sunna des Propheten steht, sondern sie müssen dafür Texte uminterpretieren, Texte teilweise verfälschen, damit sie zu dem Glauben gelangen, an den sie glauben. Bei unserem Glauben ist Voraussetzung, alles, was wir sagen werden, inshallah ta'ala, sollte einfach und klar und deutlich ersichtlich sein. Und das auch, ich spreche ja nicht etwas Unbegreifbares, sondern so, wir reden hier von den sechs Säulen des Iman. Wir reden von Glauben an Allah. Der ganze Koran besteht daraus. Wir glauben an die Engel. Allah alleine weiß, wie viele Ayat im Koran gibt. Wir glauben an die Bücher Allahs. Wie viele der Glaube an das ist die Propheten Allahs. Aber wie viele Völker hat uns von wie vielen Propheten hat uns Allah im Koran erzählt? Der Glaube an den letzten Tag, der Glaube an die göttliche Verherrlichung, das sind alles Dinge, die klar und deutlich im Koran Karim stehen. Denkt im Gegensatz dazu an andere Sekten, was sie einem Menschen verkünden wollen. Und wo findet man das im Koran? Erst wenn man die Eier, wie gesagt, fünfmal verfälscht, dann kommt man vielleicht zu dem, worum man, wozu sie einen aufrufen. Das ist also ein wichtiger Grundsatz. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde nicht alleine zu den Doktoren und Professoren entsandt, sondern er wurde entsandt zu allen Menschen gelehrt, als auch nicht gelehrt. Nicht nur zu allen Menschen, sondern er wurde sogar geschickt zu den Dschinn sogar auch. Insofern ist er ein Prophet für alle Weltenbewohner, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Da wir vorhin über Abu Yusuf rahimahullah ta'ala gesprochen haben, der berühmte hanafitische Faqih-Gelehrte und auch Aqida-Gelehrte, mit Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein und in seine Gnade eingehen lassen. Warum betonen wir diese Einfachheit dieses Glaubens? Weil gerade in der damaligen Zeit, in der dieser Text entstanden ist, und natürlich auch später, man versucht hat, oder andere Sekten entstanden, andere Glaubensrichtungen entstanden sind. Und eine dieser Glaubensrichtungen, die entstanden sind, die wir auch, inshallah ta'ala, hier und da vielleicht noch näher eingehen werden, ist eine Glaubensrichtung, die versucht, ihren Glauben immer oder fast ausschließlich durch logische Ansätze zu unterstützen. Das ist das mu'tazilitische Gedankengut, was man auf Arabisch nennt. Ja. Das heißt, hier geht es darum, dass man versucht, Glaubensaspekte logisch zu begründen. Das Problem, das hört sich ja nicht schlecht an. Nur das Problem ist, dass wenn man sich logische Grundsätze aufbaut und diese logischen oder scheinbar logischen, müsste man eigentlich sagen, einem Text im Koran oder einem Text in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam widerspricht, dann haben wir ein Problem. Und das Problem ist ebenso, wenn diese logischen Grundsätze so kompliziert sind, dass sie nur die Gelehrten verstehen und man, wenn man dieses dann auch noch zur Bedingung oder der Gültigkeit des Glaubens oder Vollkommenheit des Glaubens macht, dann steht das im Widerspruch dazu, dass unser Prophet a.s.w. entsandt worden ist für alle Weltenbewohner. Und diese Wissenschaft, die damals entstanden ist und sich etabliert hat unter manchen muslimischen Gelehrten bis zur heutigen Zeit, ist, was man Ilmul Kalam nennt. Al-Kalam ist das Wort oder das Gerede, im Deutschen am besten vielleicht zu übersetzen mit der Scholastik. Und dabei geht es, wie wir schon angedeutet haben, einfach darum, dass man einen theologischen Disput unterstützt mit rationalen Argumenten. Rationalen Argumenten, also Argumenten, die sich rein auf der Logik beziehen. Und einer der Schüler von Abu Yusuf rahimahullah ta'ala war ein Mann, der in die Geschichte eingegangen ist, allerdings nicht positiv. Der hieß Bishr al-Marisi. Und dieser Mann war eben angetan von diesem mu'tazilischen Gedankengut. Und Abu Yusuf rahimahullah ta'ala sagte zu ihm, wie gesagt, er ist einer seiner Lehrer oder er ist sein Lehrer, aber er ist leider vom Weg abgekommen. Und deswegen hat er, oder er sagte zu seinem Schüler, العلم بالكلام هو الجهل والجهل بالكلام هو العلم. Er sagte, ich übersetze einfach jetzt Ilm und Kalam mit Scholastik, okay, damit wir es als deutsches Wort haben. Stört uns nicht, das ist alles eine Definitionssache. Wir definieren uns die Scholastik als Ilm und Kalam. Nicht, dass jemand nachher sagt, das ist nicht genau das Gleiche, das ist ein anderes, das ist nicht unser Thema. Er sagte, Wissen über Scholastik zu haben, bedeutet Unwissenheit. Und Unwissenheit über Scholastik zu haben,
bedeutet Wissen. Was will er damit sagen? Wissen über Scholastik zu haben, bedeutet Unwissenheit. Warum? Weil diejenigen Menschen, die sich mit der Scholastik beschäftigen, nicht immer, aber immer öfter, dazu geneigt sind, was den Glauben angeht, keinen korrekten Glauben zu vermitteln und auch nicht zu verinnerlichen. Wie zum Beispiel, Gott bewahre, ein extremes Beispiel, wenn die Scholastik einen dazu bringt, zu sagen, das ist zum Beispiel einer der negativen Aspekte dieser Wissenschaft, und deswegen haben manche Ulama das auch verboten, sich mit der Wissenschaft zu beschäftigen, sie zu erlernen. Sie sagen, manche Scholastiker sagen, dass der Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala, der Glaube an ihn hinsichtlich seiner Rububiyya ist. Und sie sagen, das ist, wir werden darüber noch reden, inshallah ta'ala, aber sie sagen, es reicht zu glauben, dass es Allah als Schöpfergott gibt. Das so wird in unserem Deutschen am einfachsten ausdrücken. Man sagt, Allah ist der Schöpfergott und das reicht aus. Das heißt, sie blenden welchen Aspekt total aus? Den Aspekt, dass man ihn anbetet. Sie sagen, wenn du sagst, ich glaube, dass es keinen Gott gibt außer Allah, dann bedeutet das, dass du an ihn als den Schöpfergott glaubst. Natürlich gemeint ist alle seine Tauhid in sich seiner Taten, subhanahu wa ta'ala. Aber diese Art von Glaube ist absolut unvollkommen, wie wir noch sehen werden. Absolut unvollkommen, und ein Muslim kann gar nicht Muslim sein, wenn er nur diesen Aspekt verinnerlicht vom Tauhid. Aber das ist ein negativer Aspekt von manchen Scholastik, damit wir auch nicht alle über einen Kamm scheren. Und dann sagt er, rahimahullah ta'ala, umgekehrt, die Unwissenheit über Al-Kalam ist Ilm. Warum? Weil derjenige, der sich mit der Scholastik beschäftigt, beschäftigt sich mit was? Er beschäftigt sich mit den Texten, mit den Offenbarungstexten. Und wenn du dich mit den Offenbarungstexten beschäftigst, da steht einfach da, Qul huwallahu ahad, und du sagst eben, Allah ist einer. Sagst du dir. Das heißt, der Glaube ist einfach und klar und deutlich und du kommst direkt zu deinem Ziel, ohne komplizierte Gedanken zu haben, die dich eventuell zu deinem Ziel bringen können, aber dich nicht unbedingt zu deinem Ziel bringen müssen. Deswegen sind ja auch verschiedene Glaubensrichtungen entstanden innerhalb des Glaubens, wie der, wie heißt das, andere Glaubensrichtung, wie eben der Mu'tazilische Glaube oder Al-Jahmiyyah oder andere, über die wir noch, inshallah ta'ala, reden werden. Dann sagte er weiterhin, rahimahullah ta'ala, also nochmal ein zusammengefasster Aspekt, die Scholastiker vernachlässigen die Offenbarungstexte. Und die Offenbarung, diejenigen, die sich auf die Offenbarungstexte berufen, ja, in der Aqida, sie vernachlässigen die Scholastik, sie beschäftigen sich damit. Natürlich gibt es auch manche, die sich mit beiden beschäftigen, aber das ist nicht die Regel. Und deswegen, wenn das entweder so ist oder so ist, dann verstehen wir die Aussage von Imam Abu Yusuf, rahimahullah, wenn er sagte, Unwissenheit gegenüber der Scholastik bedeutet Wissen, weil dann beschäftigen sie sich mit was? Mit dem Offenbarungstext. Und Unwissenheit gegenüber der Offenbarungstexte bedeutet was? Das ist das Unwissen. Unwissen, warum? Weil dann beschäftigt man sich was? Mit der Scholastik. Also, je nachdem, wie du es drehst. Und dann sagt er, rahimahullah ta'ala, und jemand, der ein Gelehrter der Scholastik geworden ist, gilt im Allgemeinen als Heuchler. Auf Arabisch, Sindiq. Oder, sagt er, entweder gilt als Sindiq oder zumindest wird ihm die Heuchelei vorgeworfen. Ja. Warum? Weil eben man dazu zu falschen Schlussfolgerungen kommt. Deswegen, ich sage, das wird uns nicht sehr interessieren. Und diese Aspekte aus der Erläuterung von Ibn Abi'l-Izz, rahimahullah ta'ala, werden wir, inshallah ta'ala, so gut es geht, ausblenden. Interessiert uns nicht, schon gar nicht bei unserem Vorhaben. Denn unser Vorhaben ist es, diese Aqidah bin Allah ta'ala zu verstehen. Und deswegen lasst euch nicht täuschen, das ist längere Vorwort. Nachher, inshallah ta'ala, wird das einfach. Und deswegen, Imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, er war zum Beispiel jemand, der strikt dagegen war, dass man sich mit dieser Wissenschaft beschäftigt. Er sagte, Hukmi fi ahli al-Kalam an yudrabu bil jaridi wa ni'am. Er sagte, mein Urteil in Bezug auf die Scholastiker lautet, dass man sie mit Palmenblättern und Schuhen schlagen sollte. Da setzen wir jetzt nicht unbedingt um, aber wir haben eh keine Scholastik unter uns, macht euch keine Sorgen. Und sagt er, wo yutafa bihim fil asha'iri wal qaba'il. Und da sagt er, währenddessen, wie manche Juden gemacht haben, hat sie einfach auf ein Reittier gesetzt und hat man sie erniedrigt, indem man sie unter den Menschen bloßgestellt hat. Und dann sagt er, und das ist der entscheidende Punkt. هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. Das ist der Lohn für diejenigen Menschen, die das Buch Allahs und die Sunna seines Propheten sallallahu alaihi wasallam außer Acht gelassen haben und sich der Scholastik zugewandt haben. Und deswegen sind wir davor gewarnt. Was heißt das praktisch gesehen? Pass auf, wenn es um den Glauben an Allah und seinen Gesandten und die Bücher und die Engel und so weiter geht, berufst du dich in erster Linie auf die Offenbarungstexte. Wenn in zweiter Linie logische Gedanken die Sache unterstützen, Alhamdulillah, haben wir kein Problem damit. Wie zum Beispiel, Allah sagt, er ist ein Einziger. Er ist der Erste und der Letzte. Richtig? Huwa al-awwalu wal-akhir. Wunderbar. Also gibt es vor ihm niemanden. Und es gibt auch niemanden, der länger lebt als er, subhanallah. Er ist der Erste und der Letzte. Tayyib. Wenn es jemand durch logische Gedanken darauf kommt, dass es nicht anders sein kann, als dass Allah subhanahu wa ta'ala der Erste sein muss, aus logischen Gedanken, dann sagen wir Alhamdulillah, weil es beschädigt ja den Offenbarungstext. Aber wenn er dann zur Schlussfolgerung kommt und sagt, ich bezeichne Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel aufgrund meines Gedankengangs als den Ursprung aller Dinge, gebe ihm diesen Namen. Ich bezeichne ihn als den Ursprung, dann sagen wir, warum? Warum ersetzt du diesen schönen Namen Allahs Al-Awwal durch diese philosophische Beschreibung? Wie begibst du dich in einen Bereich, der in das Bereich des Verbotene verschoben werden könnte? Deswegen entweder bestätigt der Glaube an Allah, entweder bestätigt die Scholastik unseren Glauben oder widerspricht. Und wir brauchen das nicht. Und deswegen beschäftigen wir uns auch damit nicht. Der erste Satz in der Aqidah Tahawiyah Text lautet, dass der Imam Abu Ja'far rahmatullah sagte, ich erhoffe mir den Erfolg bei Allah subhanahu wa ta'ala, indem ich sage und glaube, hinsichtlich des Tauhids Allah gegenüber, hinsichtlich des islamischen Monotheismus Allah gegenüber, dass Allah ein Einziger ist und keinen Teilhaber hat. Das Wort Tauhid im Arabischen kommt vom Verb Wahhada und Wahhada bedeutet zu einem machen. Und deswegen wird Tauhid übersetzt sprachlich mit Einheit oder Einzigartigkeit. Das spielt alles keine Rolle. Es ist nicht, wenn es dir einfacher ist, einen deutschen Begriff zu merken, soll das kein großes Problem sein. Aber man sollte als Muslim immer die arabischen Fachwörter verstehen. Und das ist der entscheidende Punkt. Uns geht es um die religiöse Definition des Wortes und nicht um die sprachliche. Also Wahhada bedeutet zu einem machen, der Tauhid ist zu einem machen, das zu einem machen, aber religiös gesehen meinen wir damit, an Allah als einen einzigen zu glauben. Und was das bedeutet, werden wir sehen, weil da gibt es verschiedene Aspekte, wie wir an Allah subhanahu wa ta'ala als den einen und einzigen zu glauben haben. Der Imam rahimahullah ta'ala hat natürlich mit dem Glauben an Allah azza wa jalla mit dem Tauhid begonnen, weil das eben die erste Aufforderung aller Gesandten war und das ist auch der erste Weg zur Besserung für jeden einzelnen Menschen, der sich Allah subhanahu wa ta'ala zuwenden möchte, sprich den Islam annehmen möchte. So sagte Allah subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim über zahlreiche Propheten, wir werden jetzt nicht jeden einzelnen Text dazu erwähnen, aber unter anderem sagt er, لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ. Wir haben sehr wohl Noah zu seinem Volk entsandt. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ. Das heißt, er sagte, mein Volk dient Allah, außer ihm habt ihr keinen anderen Gott. Außer ihm habt ihr keinen anderen Ilah. Und genau das Gleiche sehen wir bei Hud a.s. bei Salih a.s. Bei Shu'aib a.s., bei allen Propheten sehen wir, dass wenn sie Erfolg angesprochen haben, war das Erste, wozu sie aufgerufen haben, eben der Tawhid. Und nicht eben die Scholastik. Und nicht eben irgendwelche Gedanken. Warum? Weil wir verstehen müssen, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns alle ausgestattet hat mit einer Fitra. Das heißt, es gibt eine natürliche Veranlagung, die jeder Mensch von Geburt an oder sogar vorher mitbekommen hat in seinen Genen, wenn du möchtest. Und das ist eben der Tawhid an Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. Das heißt, seine Eltern machen dann aus ihm einen Juden, Christen oder Zoroastrier. Er sagte nicht, sie machen aus ihm einen Muslim. Weil er wird ja schon als Muslim geboren. Klar? Und deswegen, solange die Fitra im Menschen noch in Ordnung ist und noch gesund ist und noch so ist, wie Allah sie erschaffen hat, bedarf es nicht viel außer einem Aufruf zu dem, woran du im Innersten schon fest glaubst. Wenn diese Fitra verändert worden ist, dann bedarf es Argumenten, bedarf es Beweisen, bedarf es Schicksalsschläge und alles Mögliche, um den Menschen wieder zurückzubringen zu dem, woran er vorher geglaubt hat. Die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, sind sich darüber einig, dass ein Mensch, also die Menschen, die hier von den Propheten angesprochen worden sind, wie wir gerade erwähnt haben, Salih und Shu'aib und andere, sie sprechen ja Leute an, die erwachsen sind. Was ist aber, wenn jemand vor seinem Erwachsensein, das heißt vor seinem Baligh-Sein, vor dem Bulugh, die Shahada schon gesprochen hat? Die Gelehrten sind sich aber einig, dass eine solche Person die Shahada nicht noch einmal wiederholen muss. Deswegen gilt jemand, der meinetwegen mit 10 Jahren ein Kind von muslimischen Eltern ist und angefangen hat zu beten und zu fasten, als Muslim lebt unter den Muslimen und er jetzt baligh wird, braucht er die Shahada nicht noch einmal zu sprechen. Wenn wir über den Tawhid Allahs Azza wa Jal sprechen, dann, wir haben ja gesagt, Tawhid bedeutet, an Allah als den einen zu glauben. In welcher Hinsicht? In welcher Hinsicht? Die Gelehrten, rahimahullah ta'ala, erwähnten diesbezüglich verschiedene Einteilungen. Und eine der Einteilungen ist, dass wir über Allah in dreierlei Hinsicht sprechen. Entweder wir sprechen, also manche sagen auch 4 Aspekte, manche teilen es vielleicht in 2 Aspekte. Das ist nicht so entscheidend. Entscheidend ist das Ergebnis, woran wir letztendlich glauben. Und der erste Aspekt ist eben der Aspekt, an die Existenz Allahs Azza wa Jalla zu glauben, an sein Wesen. Aber dieser Aspekt ergibt sich auch aus den anderen. Deswegen muss man den nicht extra erwähnen. Deswegen ist das überflüssig, ihn extra zu erwähnen. Deswegen sagen wir als erstes, wir reden über die Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala. Wir reden als zweites über die Taten Allahs, der Tawhid hinsichtlich seiner Taten und dann der Tawhid hinsichtlich der Taten der Diener Allahs. Das sind die 3 Aspekte, die wir zu verinnerlichen haben. Wenn man einen dieser Aspekte verletzt, hat man den Tawhid verletzt. Und man, also mit anderen Worten, man kann nur ein Mensch sein, der den Tawhid umsetzt, sprich ein Muwahhid sein, wenn man alle diese 3 Aspekte berücksichtigt. Sowohl der Glaube an seine Eigenschaften, als auch, wenn wir sagen, Glaube an seine Eigenschaften, gehört auch Glaube an seinen Namen dazu. Ja? Oder zweitens, der Tawhid an hinsichtlich seiner Taten, subhanahu wa ta'ala, oder hinsichtlich der Taten der Schuldfähigen, das heißt die Taten der Geschöpfe Allahs, subhanahu wa ta'ala. In Bezug auf den Glauben an die Eigenschaften Allahs, subhanahu wa ta'ala, da werden wir nochmal ausführlich sprechen, weil der Gelehrte hier in der Erläuterung geht jetzt ein auf ein paar philosophische Aspekte. Die sparen wir uns, wie wir gesagt haben, weil wir möchten inshallah ta'ala zum Ergebnis kommen, zu dem, was ein Muslim letztendlich zu glauben hat. Aber letztendlich bedeutet der Glaube an die Eigenschaften Allahs Azza wa Jal nichts anderes, als dass du das glaubst, was Allah und sein Prophet gesagt haben. Alayhi salatu wassalam. unter bestimmten Bedingungen, die Allah und sein Gesandter erwähnt haben, über die wir an entsprechender Stelle inshallah eingehen werden. Zweitens haben wir gesagt, der Glaube an die Taten Allahs. Die Taten Allahs, manche drücken es aus mit dem Glauben an das Rabb-Sein Allahs. Also die Tatsache, dass Allah unser Rabb ist, unser Herr ist. Denn was verstehen wir darunter, dass er, subhanahu wa ta'ala, unser Herr ist? Darunter verstehen wir, also das ist eine, auch eine sprachliche Angelegenheit im Arabischen. Aber wenn du sagst, Allah ist dein Rabb, dein Herr, dann du sagst, Alhamdulillahi Rabb al-Alamin. Richtig? Dann verstehst du darunter, dass er der Schöpfer aller Dinge ist. Und dass er alle Dinge leitet. Das sind zwei Dinge, die alle, natürlich, man könnte noch hinzufügen, das Reich, das Allah, das alles, das gesamte Reich Allahs ist. Aber das habe ich schon erwähnt, nämlich gesagt habe, dass er der Schöpfer von allen Dingen ist. Du kannst auch alle anderen Taten Allahs als hier erwähnen. Was sind weitere Taten Allahs? Dass er, subhanahu wa ta'ala, den Menschen erschafft. Dass er den Menschen sterben lässt. Dass er ihn wieder zum Leben auferwecken lässt. Dass er den Menschen Versorgung gibt. Und Allah weiß, wie viele Arten von Versorgung es gibt. Das heißt, alle Taten Allahs Azza wa Jal fassen wir zusammen unter diesem Begriff, dass Allah unser Rabb ist. Wird öfter übersetzt mit Herr, ist nicht entscheidend. Entscheidend ist für uns, dass wir verstehen, was dahinter steckt. Und zu dieser Art von Tawhid gehört eben, oder daraus schlussfolgert man, dass es keine zwei Wesen gibt in der Existenz, die gleichwertig sind. Und das kann es auch logischerweise nicht geben. Und das hat auch eigentlich niemals jemand wirklich geglaubt. Also wir kennen keine Gruppe von Menschen, die diesen Aspekt des Tawhid, bei diesem Aspekt vollkommen daneben war. Das kennen wir eigentlich nicht. Weil das widerspricht dem Verstand. Wenn Allah Azza wa Jalla der Rabb ist, das heißt der Schöpfer von allem ist, der Lenker aller Dinge ist, ihm alles gehört, wie soll es einen Zweiten geben, der alles erschaffen hat, dem alles gehört, der alles hängt? Das ist logisch nicht nachvollziehbar. Deswegen, es gibt Teilaspekte, die manche verletzt haben in der Rububiyyat, es gibt es, also in seinem Rabbsein, subhanahu wa ta'ala, aber dass das eine ganze Gruppe von Menschen oder dass jemand das in allen Aspekten der Rububiyyat glaubt hat, das ist einfach nicht vorstellbar. Und deswegen sagten ja die Gesandten, gibt es da Zweifel in Bezug auf Allah, dem Schöpfer von Himmel und Erde? Selbst wenn wir uns Pharaon anschauen. Pharaon hat beansprucht, Rabb zu sein. Richtig? Er sagte, Ana Rabbukum al-A'la. Er sagte, ich bin euer höchster Herr. Aber selbst da sagte Allah Azza wa Jal im Koran, offenbart uns, was im Innersten in seinem Herzen abging. Denn Moses a.s. hat mit ihm geredet und hat zu ihm gesagt, auf Arabisch heißt es, لَقَدْ عَلِمْتَ, du weißt ganz genau, مَا أَنزَلَ هَؤُلَا إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Du weißt ganz genau, dass diese Dinge, damit sind die Zeichen gemeint, Wallahu a'lam, denn Musa hat ja 9 Zeichen zum Pharaon gebracht, um ihn zu überzeugen von der Wahrheit. Er sagte, du weißt ganz genau, dass diese Dinge niemand herabgesandt hat, außer dem Herrn, dem Rabb, der Himmel und der Erde. Das heißt, Allah teilt ihm uns hier mit, was in seinem Herzen drin ist. Ja? Das heißt, selbst wenn er das gesagt hat, hat nicht mal er es daran geglaubt. Er hat auch zu den Ägyptern gesagt, dass diese Flüsse ihm gehören und dass er diese Sachen hervorgebracht hat und so weiter und so fort. Das hat er zwar gesagt, das stimmt, aber geglaubt hat er das mit Sicherheit nicht. Und man hätte nicht einfach sagen können, dann mach's doch nochmal, wenn du wirklich daran glaubst. Tayyib. Deswegen, selbst manche Religionsgemeinschaften, die von zwei Göttern sprachen oder die Christen, die von der Dreifaltigkeit sprechen, sie reden nicht davon, dass es drei unabhängig voneinander drei Götter gibt, die unabhängig voneinander existieren Das, daran glauben sie auch nicht, sondern sie sagen, diese drei bilden eine Einheit. Und jeden Christen, wenn du fragst, wie viele Götter gibt, du sagst, es gibt nur einen Gott. Da wird dir niemand sagen, es gibt zwei oder drei. Ja? Insofern, der Tawhid des Rabbseins Allah subhanahu wa ta'ala war niemals wirklich Gegenstand, war niemals ein Problem. Und logisch gesehen, damit wir auch zur Logik zurückkehren, beziehungsweise sie auch berücksichtigen, die Logiker sagen, ja, stell dir mal vor, es gäbe zwei gleichwertige Rabb in diesem Universum. Der eine wolle, das ist das Beispiel, was der Imam erwähnt, rahimahullah, der eine wolle einen Gegenstand in Bewegung setzen und der andere will das nicht. Oder der eine will etwas zum Leben erwecken und der andere will es sterben lassen. Entweder geschieht beides, das ist die logische Einteilung, ja? Also was überhaupt logisch als Antwort wäre. Entweder beides geschieht, oder nur der Wille eines von beiden geschieht, oder der Wille von keinem von beiden geschieht. Das erste war, dass beides geschieht, das geht nicht. Logisch nicht nachvollziehbar, dass etwas in Bewegung gesetzt wird und doch sich nicht bewegt. Dass etwas Lebendiges und doch tot ist. Das heißt, es ist ein Widerspruch in sich. Der dritte Fall genauso, dass keines von beiden funktioniert, keines von beiden umgesetzt wird. Weder lebendig noch tot. Es gibt keinen anderen Zustand, wir kennen nichts anderes. Oder dass etwas sich bewegt und sich nicht regt. Das kennen wir auch. Entweder es bewegt sich oder es regt sich. Insofern bleibt nur noch der dritte Aspekt, oder das war der zweite in der Reihenfolge, dass eines von beiden umgesetzt wird. Dann ist logischerweise derjenige, dessen Willen durchgesetzt wird, der wahre Rabb. Und derjenige, dessen Willen nicht durchgesetzt wird, ist der Falsche. Beziehungsweise er ist der Unfähige und dann verdient er es auch nicht, angebetet zu werden. Warum soll ich jemanden anbeten, der mir nachher nicht helfen kann? Wir haben also diese drei Aspekte uns angeschaut. Wir haben jetzt gerade über diesen Rabbseins gesprochen. Und wichtig für uns ist, aus diesem Rabbsein, das ist das Ergebnis unserer logischen Gedankenstruktur, aus diesem Rabbsein ergibt sich automatisch, dass Allah der Einzige ist, der der Anbetung würdig ist. Das heißt, das Ilah-Sein Allahs ist beinhaltet in dem Rabbsein Allahs. Logisch, denn wenn Allah subhanahu wa ta'ala der Schöpfer allen Dingen ist, dann bitte ich auch nur ihn alleine um Versorgung. Wenn er derjenige ist, der alle versorgt, bitte ich ihn alleine um Versorgung. Wenn er der Schöpfer allen Dingen ist, dann bitte ich ihn alleine um Beistand. Wenn er der Lenker aller Dinge ist, dann bitte ich ihn alleine um Beistand. Wie soll ich sonst bitten? Und das sind ja alles Formen der Ibadat, ihm etwas zu bitten. Alles Form von Dua oder Salah oder was auch immer. Insofern ist das einem anderen beinhaltet. Aber umgekehrt muss nicht unbedingt sein. Umgekehrt muss nicht unbedingt sein. Das heißt, wenn ich an jemanden glaube, dass er der Anbetung würdig ist, dann ergibt sich daraus nicht unbedingt, dass er der einzige Rabb ist. Und man könnte es aber trotzdem auch sehen, ja, dass ein Für und Wider ist nicht unser Aspekt, aber es entscheidend für uns ist, diese Diskussion der Propheten mit den Menschen. Sie sagen, der Prophet sagt es auch, so heißt es im Koran, sinngemäß, yani, oder derjenige, der Himmel und Erde erschaffen hat und euch vom Himmel Wasser herabsendet und euch dadurch prachtvolle Gärten hervorbringen lässt, die ihr selbst nicht hättet hervorbringen können, gibt es etwa einen anderen Gott neben Allah? Hier sehen wir deutlich, der erste Aspekt, da geht es um die Taten Allahs. Denn wer ist derjenige, der vom Himmel Wasser herabsendet? Das ist eine Tat. Das ist der Rabbsein Allahs, subhanahu wa ta'ala, richtig? So. Und dann am Ende heißt es, gibt es etwa einen anderen, der Anbetung würdig ist außer Allah? Gibt es etwa jemand anders, für den du dich klein machst, den du anbetest, für den du dich selbst erniedrigst, vor dem du dein Gesicht auf den Boden machst, außer Allah subhanahu wa ta'ala, der eben diesen Regen herabsendet. Hier sehen wir sehr schön, dass eben das eine aus dem anderen resultiert. Und das ist auch das, was wir zeigen wollten. Oder ein anderer Ayah, in Surat Al-An'am, sinngemäß, sprich, teilt mir mit, wenn Allah euer Gehör, euer Augenlicht wegnehmen würde und eure Herzen verschließen würde, welcher Gott außer Allah würde euch diese Sachen wieder zurückbringen? Was sind das alles? Taten. Wenn Allah euch euer Augen, euer Gehör weg, euer Gehörsinn wegnimmt, euer Augenlicht wegnimmt und eure Herzen versiegelt, dann ist Taten Allahs Azza wa Jal. Das heißt, er ist der Lenker von allem. Welcher Ilah außer Allah würde euch diese Dinge wieder zurückbringen? Insofern, sagte Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, Surat al-Mu'minun, Allah hat sich keinen Sohn genommen oder Allah hat sich kein Kind genommen. Das allgemeine Kind, weil das ist eine Widerlegung sowohl der Glaube der Götzendiener zur Zeit des Propheten, als auch des christlichen Glaubens in Bezug auf Jesus a.s.w. Allah hat sich keinen Sohn zugezogen, noch gibt es neben ihm einen anderen Ilah. Denn dann hätte jeder Ilah das genommen, was er erschaffen hat, und der eine hätte sich über den anderen erhöht. Auf Arabisch, مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدْ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقْ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ. Das heißt, entweder würde jeder Gott, wenn es mehrere Ilahs gäbe, wahre Ilahs gäbe, seine Schöpfung fortnehmen und seinen Machtbereich fortnehmen. Also wenn es einen Gott gibt von der Sonne, einen Gott gibt vom Mond, einen Gott gibt für die Menschen, dann würde jeder Gott seine Schöpfung nehmen und nicht sie bei dem anderen Gott mitwirken lassen oder lassen. Oder der eine würde sich über den anderen erhöhen. Oder sie wären alle unter der Herrschaft und unter dem Zwang eines Einzigen, der unter ihnen urteilt und unter ihnen bestimmt oder über sie bestimmt. Und dann wäre das natürlich der wahre Ilah. Insofern ist das auch, wie wir gesagt haben, eine logische Argumentation aus dem Koran al-Karim, in anderen Ayah, weil wir gesagt haben, logische Argumente, solange sie dem nicht widersprechen, woran wir glauben, ist das überhaupt gar kein Problem. Oder die andere Ayah im Koran al-Karim, إِذَنْ لَبْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. Dann würden sie, als gäbe es einen anderen Gott, dann würden sie den Weg zum Besitzer des Thrones einzuschlagen versuchen. Dann würden sie streben nach dem Besitzer des Thrones. Das heißt, sie würden versuchen, sie selbst würden den Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala einschlagen versuchen. Subhanahu wa ta'ala. Insofern berichtet uns Allah Azza wa Jal mit seinem vollkommenen Wissen nicht nur über was Tatsache ist, nämlich dass es kein Ilah gibt außer Allah, sondern auch über das, was wäre, wenn es einen anderen Ilah gäbe neben Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, es gäbe niemals zwei gleichwertige, sonst würde jeder seine Schöpfung nehmen und fortgehen. Und das ist aber nicht die Tatsache. Die Tatsache ist, dass diese Schöpfung miteinander kooperiert, diese Schöpfung miteinander funktioniert. Also bleibt nichts anderes übrig, außer dass dies eben die Schöpfung eines einzigen Herrn und Gott ist. Subhanahu wa ta'ala. طيب, an dieser Stelle, inshallah ta'ala, sind wir auch mit dem Vorwort soweit fertig. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch segnen für eure Anwesenheit. Euch belohnen für eure Aufmerksamkeit. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Das ist jemand kathira.